Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Und mit mir wie immer Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Ja, schönen Morgen, Niklas.
Opa, hallo.
Grüß Na, Gott.
Ja, um Gottes Willen, jetzt wird's aber. Nach dem 0:2 von Holstein gegen RB Leipzig. Aber wir waren ja in der letzten Woche dabei. Ergebnisse aus Testspielen soll man ja nicht überbewerten.
Genau, sieht's aus.
In dieser Konsequenz aus der letzten Woche, Vorbereitung auf die Zweitligasaison. Und trotzdem muss man sagen, das sah schon deutlich ordentlicher aus als die Woche vorher.
Üben wir uns mal in Trainersprech. Ja. Ergebnis ist natürlich sehr unerfreulich, kommen wir aber gleich noch im Detail dazu. Leistung vor allem in der zweiten Halbzeit sehr, sehr ansprechend. Wirklich Bundesliga-Niveau, das kann man mit Fug und Recht so behaupten. Ist immer schwierig, so ein Superlativ dazu wählen, aber vielleicht war es sogar die beste zweite Halbzeit in der bisherigen Saison. Also das ist genau das, abgesehen natürlich vom Ergebnis und dem Null-Punkte-Ertrag, aber genau das, was wir letzte Woche angesprochen haben, das ist das, wo man sich drüber freut, dass man tatsächlich Entwicklungsschritte sowohl im Kollektiv beobachten kann, als auch individuell. Und deshalb war diese Niederlage, so ärgerlich sie denn auch in ihrem Zustande kommen gewesen ist, war das trotzdem ein guter Vortrag, der wirklich Appetit macht auf mehr.
Ja, absolut. Ich fand die Aussage von Lasse Rosenboom nach dem Spiel sehr prägnant und das hat man auch gesehen. Der sagte, man habe sich als Mannschaft zusammengerauft vorher und wirklich Moral, Willen, Bemühungen und dann eben auch spielerische Qualität auf den Platz gebracht tatsächlich. Und dieses, ja, so ein bisschen ist sehr pathetisch, ne? Aber dieses Füreinander Einstehen auf dem Platz, das hat man gesehen, vor allen Dingen auch in der Konterabsicherung, wo ja bei Leipzig sehr große Gefahr besteht im Umschaltspiel. Die Abstände stimmten, man hat gut miteinander kommuniziert, das sah alles vernünftig aus. Und dann ist am Ende das Ergebnis natürlich Mist. Aber so ist es natürlich deutlich besser, als wir das in den Wochen zuvor schon hatten. Ne?
Ja, du holst dir dein Selbstvertrauen natürlich in erster Linie über Ergebnisse, aber wenn die nun ausbleiben, musst du natürlich daran schrauben, dass du die zustande bekommst und die Grundlage dafür sind gewonnene Zweikämpfe und gewonnene zweite Bälle. Und da waren sie wirklich gut, in der zweiten Halbzeit auch höher gestanden als noch in der ersten Halbzeit, die auch schon in Ordnung war, wo nach vorne aber nicht ganz so viel funktionierte. Vielleicht lag es am Mut, vielleicht hat man ein bisschen Furcht gehabt, dass man davon Leipzig tatsächlich ausgekontert wird, aber dann in der zweiten Halbzeit die Balance hin zu mehr Offensive, das hat mir sehr gut gefallen, eben auch aufgrund dessen, weil die Restverteidigung, die du es eben schon angesprochen hast, wunderbar funktioniert hat, bis auf ein, zwei Szenen. Nun liegt es vielleicht oder lag es vielleicht auch daran, wenn du höher stehst, brauchst du natürlich in der Restfeldverteidigung auch ordentlich Geschwindigkeit. Mhm. Und die Geschwindigkeit war mit Ivicic, Gespiel, Schulz und Rosenburg alle über 33 km/h als Topspeed, die war gegeben. Da sieht man, selbst gegen solche Flitzer wie Openda oder Šeško kannst du dann mithalten.
Ja, obwohl natürlich das 0:1 dann sehr unglücklich ist und auch so ein bisschen in dem einen Moment wieder das Entscheidende zu packen vermissen lässt.
Das wird, also, ja immer wieder passieren. Das Risiko muss man einfach eingehen. Auch, sag mal, wenn man da, auch da gab es natürlich im Verteidigungsverhalten in der Entstehung, gab es Fehler. Man hätte das früher unterbinden können, den Antritt da von Šeško. Aber auch das ist ein Lernprozess. Da bin ich fest von überzeugt. Und da muss man wirklich ganz klar sagen, den Schuss von Šeško hält Weiner dann mit der Faustabwehr. Der prallt zentral zurück. Mhm. Und es gibt einen Korridor von vielleicht wenn es ein Meter war, glaube ich aber noch nicht mal, zwischen den Spielern Ivicic und Gespiel. Und genau in diesem Korridor rollt der Ball wieder zurück, Šeško wieder vor die Füße. Also bei allem notwendigen Respekt vor der gegnerischen Leistung. Aber so viel Dusel hat man auch nicht jedes Wochenende.
Ja.
Der erste Schuss, das hätte man besser verteidigen können in der Entstehung, wie gesagt, aber das Ding, was dann tatsächlich ins Netz rollt, der Ball von Šeško, das war nun wirklich Pech.
Ja.
Also das gibt's ja, normalerweise ist da eine Hacke zwischen oder ein Bein oder irgendwas und dann passiert da gar nichts. Nein, der rollt wirklich in einen so schmalen Korridor dadurch, da mache ich keinem Spieler mehr einen Vorwurf.
Nee, Vorwurf nicht. Ich sage, es ist einfach nur unglücklich. Vorher hätte man zupacken können, ne?
Richtig.
Dieser Lauf da, das war ja jetzt auch kein super Dribbling-Solo oder so.
Einfach
das
ist einfach, ne?
Genau.
Mhm.
Also da, klar, aber ansonsten sehr unglücklich, wie generell der Spielausgang sehr unglücklich ist. Kommen wir gleich zu, aber es fällt jetzt unter die Kategorie nicht belohnt für eine gute Leistung. Ne?
Und tatsächlich nicht belohnt.
Genau,
ne?
Und vorher war es ja so, dass man, also gegen Mainz chancenlos, hat man auch mal auch in Ordnung, auf St. Pauli viel Tugenden, sage ich jetzt mal, irgendwie nicht gezeigt, die man sich erhofft hatte. Und jetzt war es tatsächlich, es war eine gute Leistung.
Mhm.
Und am Ende steht halt leider dann die entscheidende Statistik gegen Holstein. Denn alle anderen Statistiken hat Holstein auf seine Seite gezogen.
Ja, genau.
Ne? Also es sind 17:9 Torschüsse, 4,5 Kilometer mehr gelaufen, mehr Sprints, mehr Pässe gespielt, bessere Passquote, mehr Flanken, mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe gewonnen. Alles bei Holstein. Ne?
Ja.
Und dann ist halt am Ende klar, es ist immer individuelle Qualität, auch auf Gegnerseite. Aber das ist in diesem Fall, finde ich, trifft es nicht zu.
Mhm.
Es sei denn, es geht um individuelle Qualität, sich bei einem kleinen Kontakt im Strafraum fallen zu lassen.
Ja.
Womöglich auch das. Denn, das muss man ja wirklich sagen, viel diskutiert und auch zu Recht diskutiert, diese beiden Elfmeterentscheidungen, eine auf jeder Seite.
Das ist ja eine Farce gewesen.
Ja.
Also wirklich, bei der Elfmeterszene möglichen Elfmeterszene im Leipziger Strafraum, als Gulaschi Harris da die Flanke verfehlt, der Leipziger Keeper, und dann Gulaschi ein bisschen an der Schulter, ein bisschen am Nacken oder am Kopf trifft und das während des Kopfballs, nicht danach oder so, sondern noch während des Kopfballs, das kann man vielleicht in Echtzeit nicht hundertprozentig sehen. Aber dass das irgendwie ein bisschen eng war, das hätte man schon als Schiedsrichter erkennen müssen. Florian Batsch-Dübner hat es nicht getan, hat interpretiert, das war ein normaler Luftzweikampf, schon sehr fragwürdig, ist nicht zum Videoapparat da gelaufen am Seitenrand, hat keinen Hinweis bekommen vom VAR. Da fragt man sich natürlich, was ist da los? Und selbst wenn man das noch billigend zur Kenntnis nimmt, warum auch immer, dann ist natürlich die Frage der Verhältnismäßigkeit gegeben. Und wenn man dann das von dir angesprochene Streicheln von Marvin Schulz, muss er auch nicht machen, war auch nicht besonders clever oder so eine spontane Reaktion wahrscheinlich, Übersprungshandlung, dass man automatisch
irgendwie
das
greifen. Ja, der ist irgendwie vorbei und dann, genau, geht hinterher.
Aber tatsächlich hat er den ja wirklich äußerst zart berührt und der fällt dann natürlich, weil er da genau weiß, so, und der Schiedsrichter gibt dann Elfmeter, da ist keinerlei Gleichbehandlung mehr gegeben.
Ja.
Und das macht, gibt der ganzen Angelegenheit einen faden Beigeschmack. Interessant dazu ein Post von Manuel Gräfe, Ex-Schiri. Da muss man auch nicht konstatieren, dass er mit dem DFB ohnehin auf Kriegsfuß steht und demnächst schon wieder eine Verhandlung hat wegen Entschädigungssummen. Da bin ich voll auf Gräfes Seite. Die haben vor einiger Zeit der VAR den Hinweis bekommen oder die Vorgabe bekommen vom Schiedsrichterausschuss, künftig nicht mehr so oft sich einschalten zu sollen, was jetzt spontan und Tatsachenentscheidungen auf dem Platz anbelangt. Also Hintergrund, der Schiedsrichter, der Hauptschiri auf dem Rasen soll wieder mehr Verantwortung bekommen und so weiter und so weiter. Bis dahin gut. Ne? Wenn aber daraus entsteht, wie jetzt nicht nur in Kiel, sondern auch bei Mönchengladbach gegen Dortmund, das war ja auch äußerst skurril, was da stattgefunden hat, einen vermeintlichen Fehler in der Organisation durch einen anderen auszutauschen, das halte ich jetzt für wenig zielführend, da kann ich den VAR gleich ganz abschaffen.
Ja, es ist ein bisschen überdreht, ne? Also ja. ursprünglich sollte der VAR bei klaren Fehlentscheidungen zur Anwendung kommen.
Ja.
Und dann wurde es ja in der Praxis aber so, dass es halt wirklich bei Kleinigkeiten und bei 50-50-Entscheidungen und immer wurde der VAR konsultiert und es dauerte und dauerte und weil es halt so enge Dinger waren.
Mhm.
Und jetzt wollte man das zurückdrehen zum eigentlichen Ideal, wie man es mal bei der Einführung haben wollte und hat aber diese Schraube komplett überdreht.
Ja.
Sodass da jetzt einfach selbst bei Fehlentscheidungen einfach nicht mehr eingegriffen wird, weil man halt eben diese Maßgabe hat, dass man weniger eingreifen soll, ne? Was ja total hanebüchen ist.
Also ich frage mich auch so, wenn ich mich in die Situation eines Schiedsrichters hineinversetze, ne? Man sieht, da ist jetzt irgendetwas ist da passiert. In so einem Gedrängel, da kann mir jetzt keiner erzählen, dass man in Echtzeit, also wie jetzt bei dem Gulaschi gegen Harris Teil da kann mir jetzt niemand erzählen, dass man das selbst mit dem geübtesten Schiedsrichterauge zweifelsfrei erkennen kann in der Gemengelage. Drei Spieler stehen noch davor, fünf springen nebenbei hoch. Also, dass man da genau das 100% zweifelsfrei erkennen kann, das kann mir keiner erzählen.
Ja.
Und insofern würde ich von mir aus, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte, immer sagen, so, ich schaue es mir nochmal an. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man im Kölner Keller proaktiv als Schiedsrichter anrufen kann. Sag mal, kannst du nochmal gucken?
Ja.
Das wäre ja eine vernünftige Lösung. Ich bin mir sicher, aber nicht hundertprozentig zweifelsfrei. Kannst du bitte noch einmal gucken und mir dann einen Hinweis geben? Ja, das kann ja, sag ich mal, in so einer Szene dauert das denn ja vielleicht 15, 20 Sekunden,
ja, ja.
Länger ja nicht
und
der Ball war aus, es gab Abstoß vom Leipziger Tor. Bitteschön, also wenn es da zu mehr Gerechtigkeit kommt, fände ich das sehr begrüßenswert.
Ja, ja.
Also proaktiv der Schiedsrichter.
Ja.
Dass er denn vor der Entstehung des schon beschriebenen 0-2 auch noch übersehen hat, dass der Skripsgeschuss an der Latte noch von Willi Orban, der übrigens ein überragendes Spiel gemacht hat, unser Altmeister da in den Leipziger Rhein, dass der noch abgefälscht war von Willi Orban und es deshalb hätte Ecke geben müssen für Holstein, das setzte dem Ganzen noch die Krone auf. Ne? Die Zweikampfinterpretation von Bad Stüber war auch eher manchmal etwas, warf einige Rätsel auf, aber da wollen wir, das war ja nicht Spielentscheidendes dabei, aber durch diese Elfmeterentscheidung und dann auch die Entstehung vor dem 0-2, dass er die Ecke nicht erkannt hat, das war schon, zeugte von einem gewissen getrübten Auge, was er dann natürlich auch noch gezeigt hat, indem er in der Anfangsphase diese, ich formuliere es ja moderat lieber, wenig geglückte Aktion auf der Westtribüne von den Holstein-Fans, hat er ja auch ein getrübtes Auge gehabt, wie auch die Linienrichter, wie auch der Kölner Keller, Fernsehbilder das schon dokumentiert haben, wie man da die Augen verschließen kann, ist mir dann auch ein Rätsel. Irgendwo, da waren Fadenkreuze aufgehängt an den Konterfeis. Ist, glaube ich, die Mehrzahl von Konterfei, hoffe ich jetzt einfach.
Gesichter.
Auf den aufgemalten Gesichtern der vermeintlichen Bösen im deutschen Profifußball. Und das ist natürlich ein No-Go. Also das ist einfach ein No-Go. Ich weiß nicht, wie man grundsätzlich, aber dann speziell in diesen Zeiten, wie man auf so eine Idee kommen kann. Also da toben Kriege nicht weit von uns entfernt, da ist die Eskalationsstufe in der Gesellschaft, was Gewalt anbelangt, auch nicht gerade irgendwie geringer geworden und dann malt man da oder heftet man da selbst gebastelte Fadenkreuze vor die Gesichter, ganz ehrlich, also.
Ja, vor allen Dingen ich finde es einfach völlig unnötig, also
der Inhalt
die Botschaft ist ja auch ist ja mit dem Grabstein 50+1 und diese Gesichter, wenn man diese Menschen dann so an den Pranger stellen möchte, in gewisser Weise, dann braucht man dafür ja keine Fadenkreuze.
Nee.
Also diese Choreo an sich ist ja schon, kann man drüber streiten. Ich, für mich auch nicht meine Überzeugung in dem Teil, aber ist okay. Vielleicht dann auch Meinungsäußerung und
genau.
Ne, so kann man richtig finden, kann man geschmacklos finden, so alles in Ordnung. Aber dann diese Fadenkreuze dazu zu basteln, das ist halt völlig unnötig. Was soll das? Also das verstärkt ja nicht diese Meinung oder dieses Argument. Das Argument war vorher schon klar.
Ja, ne? Ja, eben.
So.
Eben.
Und das verstehe ich nicht und das konterkariert ja auch die sonst immer vorangetragenen Überzeugungen und was ja auch in der Präambel des Vereins, die
zum
ja
Beispiel
auch nochmal auf der Mitgliederversammlung 23 angepasst worden ist in anderen Teilen. Also da ging es ja vor allen Dingen darum, 50+1 da nochmal zu verankern und so weiter. Aber das war ja ein Antrag, der auch aus der aktiven Fanszene kam.
Mhm.
Und indem man diesen Antrag zur Ergänzung der Präambel eingebracht hat, geht man ja, hat man sich ja zu dem Rest der Präambel bekannt, automatisch. Und da heißt es halt, vor allen Dingen zu den Grundwerten, ne? Also da heißt es halt, der Verein bekennt sich zur Achtung der Menschenrechte und so weiter, tritt verfassungsfeindlichen Bestrebungen sowie jeder Form von diskriminierenden oder menschenverachtenden Einstellungen, Verhaltensweisen entgegen. Werte wie Integrität, Respekt, Toleranz, Vielfalt, Gleichberechtigung, Fair Play fühlt sich der Verein in hohem Maße verbunden. Das ist damit einfach nicht in Einklang zu bringen. So,
nee,
in dem Moment.
Nee.
Ne? Und deswegen verstehe ich es einfach nicht, was das soll. Vor allen Dingen, weil man auch sich damit, das war ja auch bundesweit Thema am gesamten Wochenende, sich damit auch einfach Reputation nimmt.
Eine Woche nach der Mitgliederversammlung, wo man sich vielleicht zu Recht auch selbst dafür, auch die aktive Fanszene, die ja maßgeblich mit daran Anteil hatte, zu Recht abgefeiert hat, dass man für Demokratie in einem Verein gesorgt hat, Stichwort Präsidentenwahl durch die Mitgliederversammlung und so weiter und so weiter. Und nicht eine Woche später zeigt man so ein, also das ist mir, das finde ich jetzt doch äußerst undemokratisch, wenn ich das mal so sagen soll, wenn man da Personen mit einem Fadenkreuz versieht.
Ja.
Ich habe mal, inwieweit das jetzt sogar strafrechtliche Relevanz besitzt, diese Art der Demonstration, kann ich juristisch nicht beurteilen. Moralisch ist das einfach, das geht einfach nicht. No-go. Und ein teures noch dazu,
das
ist aber dann mittlerweile ja auch schon egal. Also vergleichbarer Fall hatte Borussia Dortmund, glaube ich, 50.000 € Strafe gezahlt und ich weiß gar nicht mehr genau, durfte, glaube ich, beim nächsten Auswärtsspiel in Hoffenheim ging es damals gegen Hopp, musste der Auswärtsblock unbesetzt bleiben oder zumindest nur ein Teil.
Ja, und ich glaube zusätzlich 3 Jahre auf Bewährung, ne?
Ja, ja, genau. Genau.
Das gab's.
Das sind ja nur die Folgeerscheinungen, also damit muss man einfach rechnen und das wird auch nicht schnell gehen. Vielleicht vor Weihnachten bekommt man noch einen Schuldspruch, wie man es auch immer formulieren soll, aber schneller wird das nicht gehen und die internen Ermittlungen da auch beim Verein selber werden auch natürlich ein bisschen der ein oder andere Tag noch ins Land gehen, da soll's ja erstmal rausfinden, wer das überhaupt war. Das muss man auch rein praktisch betrachtet, ist natürlich sehr schwierig. Also das ist eine wirklich so überflüssige Begebenheit gewesen. Und gerade fand ich, waren die aktive Fanszene, wenn man sie mal so pauschalisieren soll, in den letzten Spielen ohne Großpyro, mit guter Unterstützung. Und dann bauen sie so ein Bockmist, also so spätpubertären Bockmist. Also ich, und das ist noch nett formuliert.
Ja, man
irgendwo,
reißt sich,
ne,
damit halt viel mit dem Arsch wieder ein, was
ja
man sich irgendwie aufgebaut hat, ne?
Ja.
Also auf verschiedenen Ebenen.
Ja.
Also das ist ja auch dieser, ja auch nicht immer einfache Club-Fan-Dialog, der stattfindet, wird durch solche Geschichten sicherlich auch nicht einfacher.
Nee.
Also das ist einfach schade, weil man wirklich
schade.
Das Gefühl hatte, dass es vorangeht.
Ja, und verstehe dann auch ehrlich gesagt nicht ganz, wo doch sonst viel Transparenz erwünscht wird, auch seitens der aktiven Fanszene mit dem Dachverband Block 501, das ist dann keine Stellungnahme. Ich meine, das klingt schon, also Stellungnahme hat ja schon fast politisches Couleur. Aber dass es keine Stellungnahme vom Block 501 gibt dazu, was man vielleicht damit bezweckt haben könnte, falls...
Ja. Also vielleicht kriegen wir noch was, wir haben das ja angefragt, also vielleicht kommt da noch was. Das ist natürlich bei so einem Dachverband, der diese unterschiedlichen Ultragruppierungen versucht irgendwie unter einen Hut zu bringen, ist das natürlich auch immer nicht ganz leicht, weil es ja auch innerhalb dieses Block 501 eben diese unterschiedlichen Gruppen mit unterschiedlichen Ansichten, teilweise unterschiedlichen Strömungen gibt und so weiter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da ein bisschen gerödelt wird auch tatsächlich bei denen, und mal gucken, ob wir da noch was bekommen.
Okay.
Also bisher waren sie nicht sprechfähig in dem Moment, aber vielleicht kommt noch was, wäre natürlich dann nochmal hilfreich.
Naja, wenn man die bundesweite Welle betrachtet, am Wochenende wäre es ja schon auch schlau gewesen, sag ich mal, aus eigenen strategischen Überlegungen heraus proaktiv zu sein, ne? Also, aber gut, mal abwarten, was dann noch rausbrät. Wirklich sehr, sehr unschön.
Ja.
Sehr, sehr unschön.
Ja. Definitiv, ja. Das stimmt.
Zum Schiedsrichter kommen wir nochmal zurück, da der ja, wie gesagt, auch ein getrübtes Auge darauf hatte, sonst hätte das Spiel nach Schiedsrichtervorgabe eigentlich unterbrechen müssen. Hatte Cheftrainer Marcel Rapp noch was Interessantes dazu sagen. Er fühlt sich nämlich, sagen wir mal, von den Schiedsrichteroberen und den Schiedsrichtern auf dem Rasen und den Kölner Keller ein bisschen im Stich gelassen, weil er nicht mehr weiß, was er seinen Spielern erzählen soll, ne? Er sagt, er ist regeltechnisch mittlerweile nicht nur beim Handspiel jetzt, sondern auch in diesen Punkten fragt er sich, was passiert da und wie soll ich reagieren? Er möchte einfach nur eine Leitplanke haben, an der man sich orientieren kann, ne? Was ja sehr nachzuvollziehen ist. Also auch da besteht erhöhter Gesprächsbedarf, vielleicht sogar relativ zügig, wenn das dann möglich ist, um solche Seltsamkeiten wie an diesem Wochenende, die dann nicht auf Handspielen oder sonstigen ulkigen Regelwerken basieren, dass die dann vielleicht in Zukunft ein bisschen klarer. Es muss ja nicht so sein wie beim American Football, wo da jede Szene oder jede Schiedsrichterentscheidung mit über Stadion Mikro verkündet wird. Das finde ich dann vielleicht auch ein bisschen krass oder sowas, aber es sorgt natürlich zur allgemeinen Erhellung bei, ne? Oder
stimmt,
trägt
ja
zur allgemeinen Erhellung bei. Und ja, so, wenn das wenigstens das nicht, aber dann andere Sachen müssen ja nachvollziehbar sein.
Es ist, wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, es ist ja, der Fußball ist natürlich auch von seinem Spielrhythmus ganz anders angelegt als der Football, so da sind
genau.
Sowieso viele Unterbrechungen und so weiter. Aber es gibt ja auch Sportarten, die durchlaufen, wo der Videobeweis besser eingesetzt wird. Beispiel Rugby, wo das Spiel sowieso erstmal weiterläuft. Und dann werden teilweise ja auch noch gelbe Karten angeguckt, ob es nur eine gelbe Karte ist oder eine rote Karte. Und dann wird, das gibt ja Zeitstrafen, dann wird das im Laufe der Zeit, während das Spiel weiterläuft, wird es noch entschieden und so. Auch da natürlich kann man das nicht 1:1 vergleichen, aber ich sag mal Rugby oder auch Hockey oder so funktionieren die Videobeweise insgesamt deutlich besser.
Ja.
Und da ist es nicht so, dass das Spiel unterbrochen ist und die Uhr anhält, sondern da läuft die Spielzeit weiter. Ne?
Ja, ja.
Also insofern, das ist möglich.
Und es kommt ja auch nicht jede Woche dazu, wie in Wolfsburg da bei der finalen Entscheidung bei 4:3 Spektakel für den VfL, dass beim entscheidenden Tor leider nicht hundertprozentig entschieden werden kann, ob es abseits war oder nicht, weil die kalibrierte Linie durch zu viele Spieler aufgrund zu vieler Spieler auf einer Linie am Gerät nicht zu zeichnen war.
Ja. Fehlte. Da muss man mal sagen, also von wegen wird immer auf dem Holsteinstadion rumgehackt, ne? Also da in Wolfsburg. Wegen baulichen Voraussetzungen, eine möglicherweise in diesem Fall entscheidende Kamera für den also, Videobeweis fehlte.
Da wird es dann auch ein bisschen albern irgendwo, ne?
Ja, also Raps Pendant auf Leipziger Seite, Kollege Rose hat ja auch gesagt, wenn ich Kieler wäre, würde ich hadern.
Ja.
Also der hat das natürlich auch genauso gesehen, natürlich, dass es glücklich war in beiden Situationen.
Also nochmal, Fehler können immer passieren, auch selbstverständlich beim Schiedsrichter können Fehler passieren. Nur wenn man die Möglichkeit hat, die er hat, indem er sich das zumindest nochmal anguckt, irgendwie, dann wären ja alle glücklich. Oder er ist nochmal bei der Gleichbehandlung der Fälle, bleibt er sich treu seiner nicht zu erkennenden
Linie. Ja, ich glaube, wenn
Linie.
Du beide Elfmeter nicht gibst, dann moserst du vielleicht ein bisschen darüber, dass der erste nicht gegeben wurde, aber dann ist es am Ende in Ordnung.
Ja, genau.
passiert diese große Aufregung. Es ist die Unverhältnismäßigkeit,
genau,
die da tatsächlich im Vordergrund steht. Ne? Mhm. Wollen wir hoffen, dass das jetzt am kommenden Wochenende das Spiel nicht durch sowas bestimmt wird.
Ich weiß nicht, wie viele Kameras noch auf dem Bögelberg stehen.
Weiß ich auch nicht. Auf dem Bögelberg wahrscheinlich nicht mehr so viele. Das ist ja jetzt Wohngebiet.
Ja, weißt du nicht, das ist ja Wohngebiet. Kann ja sein,
dass sie Videoüberwachung haben. Das weiß ich nicht genau. Ja. Möglicherweise. Im Borussia Park werden es ausreichend sein.
Da gehe ich mal fest von aus.
Denke ich. Genau, Holstein bei Borussia Mönchengladbach.
Ja.
Interessantes Ding. Entschuldigung, Gladbach aktuell Elfter, hat so einen sehr schlechten Start gehabt, wo das auch schon die Trainerdiskussion dann aufflammte, hat jetzt in den letzten 7 Spielen aber nur eine Niederlage kassiert gegen den SC Freiburg, zuvor in den ersten 6 Spielen 4 Niederlagen, also die sind aus diesem Loch ein bisschen rausgekrabbelt.
Ein Hoch zu Kieler Onside.
So, ja, sozusagen. Und auch nur zufällige Koinzidenz sozusagen, dass seit dem 7. Spieltag, seitdem es bergauf geht, Ex-Holstein-Kapitän Philipp Sander nur noch zu Kurzeinsätzen kommt.
Ja, das ist dann, damit muss man dann leben, wenn man den Verein wechselt und zu einer größeren Nummer geht. Aber da wird er sich schon rausboxen aus dem Tal der geringen Einsatzminuten und könnte ja sogar sein, dass er jetzt am Wochenende schon zur Startelf wieder zählt, weil Chef-Sechser oder Chef-Mittelfeld-Dirigent Julian Weigel gelb gesperrt fehlt. Vielleicht ist das die Chance wieder für unseren ehemaligen Capitano.
Ja, der sich ja sonst, also wie gesagt, am Anfang war er dann
für
viele auch da vor Ort ein bisschen überraschend, aber sofort mit im Rennen um die Stammplätze und hatte dann ja auch erst seinen Stammplatz. Und ja, mal gucken, wie es jetzt ist. Die Gelbsperre, nicht die einzige Sperre, Gelb-Rot, auch herrliche Nummer am letzten Wochenende, also für uns als Gladbach Außenstehende. Ne?
Ja.
Ich glaube, für Gladbach war das gar nicht so witzig.
Nee, glaube ich auch nicht.
Der Kvačara, der Tscheche, 89. eingewechselt in der Nachspielzeit in so einer, also er ist gelb gesehen für einen Foul, hat da, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, an der Sabitzer, glaube ich, an der Seitenlinie einfach so völlig unmotiviert über den Haufen gerannt. Und dann gab es dann danach Gelb-Rot für weil irgendwie weglaufen mit dem Ball und Ball wegschlagen und alles in einer Aktion. Also das war.
Ja, das waren keine, nicht viele Sekunden irgendwo. Ja. Ich glaube, da waren sogar die 46 Sekunden zwischen dem Lattenschuss von Skripski, wo es keine Ecke, also nach der es keine Ecke gab, und dem 0-2. Ich glaube, das war noch kürzer, die beiden Karten für Kvantara. Ja. Na, also herrlich.
Das stimmt. Also genau, der auch gesperrt.
Ja.
Aber Fokus bei Borussia Mönchengladbach liegt ohnehin auf einem anderen.
Ja.
Tim Kleindienst.
Ja.
Vorne im Sturm, Nationalspieler und sehr, sehr guter Bekannter bei Holstein Kiel, muss man sagen. Interessante Statistik, wie ich finde. Gegen keinen Gegner hat Tim Kleindienst häufiger gespielt als gegen Holstein. 11 Spiele in seiner Karriere.
Aha.
Holstein liegt damit in dieser Direktbilanz auf Platz 1 vor St. Pauli und dem HSV.
Okay.
Genau, das erste Spiel 20. August 2011.
Hui.
U17 Bundesliga
mit
Energie Cottbus. Danach dann zweimal in der dritten Liga mit Energie Cottbus gegen Holstein gespielt. 2018 im Pokal mit dem SC Freiburg. Kurzeinsatz, hatte ich so vorher auch nicht mehr auf dem Schirm.
Nee.
Aber alles noch für Holstein unter guten Voraussetzungen, nämlich ohne Torbeteiligung. Und dann ging es aber los. 7 Spiele mit Heidenheim in der zweiten Liga gegen Holstein, 5 Tore, 2 Vorlagen.
Ja.
Und jetzt in der Bundesliga ja aktuell bei 8 Toren angekommen, Platz 4 der ligaweiten Torschützenliste.
Ja, das ist erstaunlich, ne? Man, das hat er ja auch in der Nationalmannschaft schon gezeigt, der Tim Kleindienst. Ist ja nicht der große Dribbelkünstler oder sonstiges, zentrale Anspielstation. Das macht für viel manchmal die Sache etwas leichter, wenn man sich von hinten heraus befreien möchte. Aber ist jetzt ja nicht der Überflieger, wo jeder sagt, hey, die Witzka Musiala-mäßig oder irgendwas, ne? Er ist aber im Strafraum, ist auf einmal wie ein Phantom, da ist er auf einmal da, ne? Und ist relativ kaltschnäuzig, also wirklich eine tolle Entwicklung dazu gehört vielleicht auch zu der Entwicklung, dass er, was auch etwas überraschend ist, der Spieler in der Bundesliga ist, der die meisten Fouls gemacht hat. Rüpel, nämlich 34. Wenn ich die Statistik richtig in Erinnerung habe, ist das auf Holstein-Seite, ist da Rembo Remberg, wenig überraschend, der Spieler, der die meisten Fouls gemacht hat mit 18. Das ist aber schon mal ein Unterschied irgendwo, ne? Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, also wir nehmen die Zahlen jetzt einfach mal so zur Kenntnis, aber dass ein Mittelstürmer die meisten Fouls in der Bundesliga hat, das finde ich schon überraschend.
Das stimmt, auf jeden Fall.
Mhm. Aber zeigt, da wird mit Haken und Ösen gekämpft und Tim Kleindienst weiß sich durchzusetzen und gegenzuhalten. Das ist schon eine spannende Aufgabe, die da auf die Holstein-Kette, egal ob sie jetzt in Dreier- oder Vierer-Formation oder Fünfer-Formation aufschlägt, auf Holstein zukommt.
Ja, also, absolut.
Da bin ich mal gespannt. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass das mit Schulz, Ivicic und Gespiel hat ja wirklich gut funktioniert am Samstag gegen RB. Könnte mir vorstellen, dass das ähnlich wieder aussieht am kommenden Samstag jetzt in Mönchengladbach. Und wenn denn unser kantiger Innenverteidiger Ivicic dann auf Tim Kleindienst trifft, das könnte ich mir auch spannend vorstellen.
Ja. Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, an der man auch während eines Spiels wachsen kann.
So sieht's aus.
Wahrscheinlich wachsen muss. Das ist ja
vermutlich
auch dieses, was wir immer wieder sagen, Entwicklungsprozess bei Holstein, der ja nicht nur über die Saison hinweg geschehen muss und ja auch geschieht, sondern auch schon innerhalb eines Spiels teilweise. Ne? Und da diese Anpassungen dann sehr, sehr wichtig sind.
Richtig.
Dafür, dass man da dann das erfolgreich bestreiten kann vielleicht. Also mit der Leistung aus dem Leipzig-Spiel und allem, was man so jetzt an Voraussetzungen und so dazu vielleicht packen kann, besteht da durchaus Grund zur Hoffnung, dass man da.
Ja, wir wollen aber keinen Druck aufbauen, ne?
Machen wir nicht mehr. Nein, das
haben wir ja gesagt.
Die Hoffnung besteht, wenn nicht, dann nicht.
Dann nicht.
Gut, dann gucken wir mal. Und also, vorne der Kollege, der Holstein-Mittelstürmer.
Ja, der ist ja
Phil Harris, der ist ja auch.
Hat auch eine gute Statur.
Genau.
Ne? Und ist er, Phil Harris ist natürlich auch der Name, der vielleicht zur Überschrift über das Spiel gegen Leipzig auch steht, hat die Zukunft vielleicht begonnen und war verletzungsbedingte Ausfälle. Timo Becker, Patrick Eras, Karl Johansson hatte auch noch auf einmal wieder einen Rückschlag mit seinem gereizten Knie da. Aber nichtsdestotrotz waren viele, viele Youngster oder wenig erfahrene Luis Holtby saß auf der Bank, Steven Skripski saß erst auf der Bank. Viele Youngster, die ihre Startelf-Chance bekommen haben, Durchschnittsalter 24,7 in dieser Saison nach Stuttgart und Frankfurt, die drittjüngste Startelf-Formation. Mit 24,7 Jahren im Schnitt. Das zeigt auch oder gibt möglicherweise auch einen Hinweis auf das, was bei Holstein vielleicht stattfindet in den kommenden Wochen. Es werden auch wieder routiniertere Spieler zurückkommen. Das ist ja, soll ja kein Jugendwahn entstehen irgendwie. Das ist auch nicht zielführend. Aber immerhin, es ist ein Hinweis. Und dazu zählt zu dieser Youngster-Garde zählt natürlich auch Phil Harris mit seiner unbekümmerten Spielweise. Ein bisschen Glück hätte er auch noch ein Tor machen können. War halt nicht so. Aber ist immerhin seine Leistung bisher im November haben dazu geführt, dass er auf der offiziellen DFB-Seite, DFL-Seite bundesliga.de zu einem der drei Kandidaten Rookie of the Month nominiert worden ist, neben
Nathaniel Brown.
So,
genau. Von
N. Brown.
Frankfurt.
N. Braun.
Richtig. Und möchtest du den dritten Kandidaten noch erzählen? Dann mache ich das. Das ist Konstantinos Koulierakis. Guck mal, jetzt komme ich auch schon in Schleudern.
Siehste?
Konstantinos Koulierakis vom VfL Wolfsburg.
Genau. Kann man auch abstimmen, wenn niemand was Besseres zu tun hat, denn kann er ja für Phil Harris stimmen auf der Seite und.
Ja, geht noch bis Donnerstagabend.
Ja, siehste, da geht ja noch was.
Da geht noch was. Genau. Nee, aber es ist ja tatsächlich, das ist so Publikumsvotings ja immer mit ein bisschen Unsicherheit behaftet, ja, sage ich jetzt mal. Trotzdem ist er alleine schon die Nominierung ja, ja, der Auszeichnung,
ja,
und belohnt ihn wirklich dafür, dass er sich tatsächlich, das hätte ja am Anfang der Saison auch niemand so richtig gedacht, und wir haben es ja auch zugegeben, dass das vielleicht ein bisschen überraschend für uns tatsächlich kam, auch nach den Auftritten in Testspielen oder wie auch immer.
Oder in der U23.
Aber er hat sich da gemausert und er ist im Moment der Holsteins Stürmer vorne drin, und das macht er auch gut, und das ist er zu Recht, und deswegen ist das eine Belohnung, die zu Recht kommt.
Auf jeden Fall, und macht ja genauso wie Tim Kleindienst erwähnt, macht auch Phil Harris manche Sache im Spielaufbau einfacher, indem man mal einen großen, kräftigen Zielspieler in vorderster Front zur Verfügung hat, der einen Ball behaupten kann, obwohl er vielleicht von zwei Spielern attackiert wird. Und dann bieten sich die Möglichkeiten, dass andere Spieler nachrücken können. Also das ist schon, der hat sich schon prima entwickelt. Ne? Genau wie Max Gehspiel gegen, auch 22 Jahre alt, gegen Mönchengladbach, auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, wie ich fand.
Leipzig.
Gegen Leipzig, ja. Glaubach, ich habe das schon vorgegriffen.
Ach so, nächste hast Woche. Schon Drehbuch schon geschrieben.
Genau. Ja. Ja, also das sind schon schöne Erkenntnisse.
Ja. Das stimmt. Und wie gesagt, macht dann Hoffnung, dass es das wirklich so, wie wir es ja auch gesagt haben letzte Woche, dann der ein oder andere Punkt und Sieg dann noch dazukommt und man sich dann entsprechend vorbereitet auf alles das, was kommt, egal ob es doch diese Saison ist oder über die Saison hinaus, dann passiert. Und da ist man, glaube ich, dann mit so einer Herangehensweise auch, mit dieser Attitüde, das ist ja auch das, was ich so ein bisschen vermisst habe auf St. Pauli, dass mit so einer Herangehensweise kann man dann so Niederlagen, auch wenn sie mit den Elfmeterentscheidungen super unglücklich sind und so, aber besser verkraften.
Ja, Zuschauer waren auch zufrieden, hat man auch gemerkt an der Reaktion nach dem Schlusspfiff, völlig zu Recht. Frage ist, ob man dann im Winter nochmal Personal nachlegen soll, muss, kann. Das werden wir nochmal beleuchten in einer der nächsten Folgen unseres Podcasts. Aber im Moment, sage ich mal, je nachdem wie die Verletzungssituation ist, im Moment bin ich da noch zwiegespalten. Aber wir werden da am Ball bleiben und werden nochmal den Markt sondieren.
Genau, das machen wir. Ne? Opa geht erstmal in die innere Klausur.
So sieht's mal aus.
Und dann schauen wir in den nächsten Wochen und Richtung Weihnachten und
Jahreswechsel. Videokonferenz mit den Big Playern unter den Spielerberatern werde ich mal anleiern.
Ja, mach das mal.
Ach, Opa, bist du wieder.
Ja, du schon wieder.
Ja,
oh Mann.
Okay, dann lass uns mal schnacken.
Ja, pass auf, ich kann dir Folgendes erzählen.
Genau.
So machen wir das.
Ja.
So, in diesem Sinne gehen wir raus aus diesem Podcast und rein in die Spielermarktanalyse für den Winter vielleicht. Erstmal Sonnabend 15:30 Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach. Wir sind natürlich mit dabei mit dem Live-Ticker, Spieltext, Statistiknoten, Nachspielzeitkommentar, allem was dazugehört, und schnacken dann nächste Woche Mittwoch wieder darüber, sind dann vor dem letzten Spiel des Jahres, was ja der 15. Spieltag dann sein wird, also zwei Spiele der Hinrunde folgen ja im Januar, aber das letzte Spiel des Jahres, das Heimspiel gegen den FC Augsburg, folgt dann zum Abschluss. Das gucken wir uns an.
Hundertprozentig.
Ne? Ihr da draußen bleibt gesund, zieht euch warm an, schweinekalt, ich hasse es, aber nützt ja nichts. Und kommt gut durch die Woche, schönes Fußballwochenende, und dann hören wir uns nächsten Mittwoch wieder hoffentlich.
Jawohl, ciao, ciao.
Vielen Dank, bis dahin, ciao.
Sehr gern, ciao.